Willkommen zu unserer Impulsveranstaltung Lesen öffnet Welten. Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich über Ihr Interesse. Warum wollen wir über das Thema Lesen und Leseförderung mit Ihnen ins Gespräch kommen? Zunächst ist es unser Verständnis von der elementaren Bedeutung des Lesenkönnens. Gut lesen zu können, ist die zentrale Grundlage für das gesamte schulische und außerschulische Lernen. Lesekompetenz ist die Basis für den weiteren Lebensweg aller Schülerinnen und Schüler. Jeder Schüler, der am Ende der Grundschule nicht ausreichend lesen kann, wird es in der weiterführenden Schule und in seinem weiteren Lebensweg schwer haben. Dann, um nur einige wenige Stichworte zu nennen, die das Thema Lesen öffnet Welten noch mit aufschwingt, ist Lesen ist die Grundlage für kritisches und unabhängiges, vorurteilsfreies Denken. Lesen ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und damit Voraussetzung für das Gelingen unserer Demokratie. Das ist die letzte IGLU-Studie, die die Kinder, die Viertklässler weltweit 2021 im Hinblick auf ihre Lesekompetenz untersucht hat. Und das sind jetzt die Ergebnisse aus Deutschland. Es geht davon aus, dass es 5 Kompetenzstufen gibt, in denen die Lesekompetenz unterteilt ist. Und man setzt voraus, dass Kinder mindestens die erste und die zweite Stufe erreicht haben müssen, um am Unterricht und in der Schule vernünftig lesen zu können. Es sind aber nun nach der IGLU-Studie 2021 25% der Grundschüler der vierten Klasse in Deutschland, die über die zweite Kompetenzstufe nicht herauskommen. Also jedes vierte Kind ist nicht in der Lage, nach dieser Definition vernünftig am weiterführenden Unterricht teilnehmen zu können. Und diese Zahlen, das kann man wirklich so gut erkennen, haben sich auch noch verschlechtert. 2016 waren es 18%, knapp 19% und 2001 noch 17%. Also wir haben ja einen Zuwachs der Kinder, die diese Zahlen nicht erreichen. Dann gibt es aus dem gleichen Jahr den IQB-Bildungstrend. Das ist das Institut für qualitätssichere Entwicklung im Bildungswesen in Deutschland. Und da wird mit etwas anderen Methoden auch gemessen, wie die Lesekompetenz in Deutschland aussieht und dann zwar aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bundesländern. Und ich habe Ihnen hier die Hamburger Ergebnisse aufgelistet. In Hamburg sind es demnach 2021 17% der Kinder, die den Mindeststandard verfehlen. Also ungefähr jedes sechste Kind, das am Ende der vierten Klasse nicht ausreichend lesen kann. Die Zahlen in Hamburg sind ungefähr stabil, 14,2% 2016, 2011 18,3%. Die Aussagen, dass sich Hamburg verbessert hat im Ranking, beruhen darauf, dass in anderen Bundesländern die Ergebnisse schlechter geworden sind, aber nicht darauf, dass in Hamburg die Ergebnisse besser geworden sind. Das muss man eben hier auch ganz deutlich sagen. Und die Ergebnisse, hier ist das Fazit für 2021 zusammengeführt, sagen eben drei Dinge, was ich bereits sagte. In Hamburg sind die Ergebnisse stabil. Es ist wahrscheinlich, dass die Pandemie natürlich eine große Rolle gespielt hat, die Ergebnisse zu verschlechtern. Insbesondere, wenn man eben auch guckt auf Kinder mit Zuwanderungshintergrund und aus sozial weniger gut gestellten Familien. Es müssen aber weitere Gründe eine Rolle gespielt haben, weil auch schon vor der Pandemie die Zahlen in Deutschland schlechter geworden sind. Und das ist sozusagen der Übergang zu unserem Vortrag. Frau Beuhe, Sie sind seit langem in der Leseförderung in Hamburg aktiv. Sie haben die Hamburger Erklärung auf den Weg gebracht und Sie haben aber auch mit wunderbaren Kinderbüchern eben gezeigt, wie wichtig und wie schön Kinder- und Jugendbücher immer noch sind und wie wichtig. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und uns heute ja über die Bedeutung des Lesens und um die Schwierigkeiten dabei einen Impuls geben möchten.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dass Sie schon so vieles gesagt haben. Das muss ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist ja wunderbar. Ich möchte Ihnen ein kleines bisschen widersprechen, wenn ich das darf, beim IQB-Bildungstrend. Sie haben die Zahlen gesehen. Beim letzten Mal waren es 17,7%. Davor waren es, 5 Jahre vorher waren es 14,2% und davor waren es 18,2%. Was wir also daran sehen, ist, dass Hamburg sich vom letzten Mal oder vorvorletzten Mal zum darauffolgenden Mal um 4% verbessert hat und jetzt um 3% wieder abgefallen ist, da könnten wir durchaus vermuten, dass es auch mit der Pandemie zu tun hat, zumal wenn wir angucken, wie die Entwicklung in den anderen Bundesländern ist. Also das reicht natürlich alles bei weitem nicht aus, aber wenn wir vergleichen mit den Ergebnissen in den anderen Bundesländern, ich lasse sie mal raten, ich lasse Kinder bei Lesungen auch immer raten. Also Hamburg war früher zusammen mit Bremen und Berlin, die ja auch eine sehr diverse Bevölkerungszusammensetzung haben, immer auf Platz 14, 15 oder 16. Da haben wir uns immer so gestritten zwischen den dreien. So, und jetzt dürfen Sie raten, wo Hamburg beim letzten IQB-Bildungstrend war? Mit Melden. Ja. 8? Gibt's noch? Noch? Sie sind so feige. Platz 3. Platz 3 von 16 Bundesländern. Und das, wo unsere Situation ja sicher nicht so einfach ist wie die vieler Flächenländer. Und da stellt sich eben wirklich die Frage, was hat Hamburg getan? Wie gesagt, reicht immer noch nicht alles nicht aus, aber was hat Hamburg getan? Ich möchte noch zur Fortsetzung sagen, im Oktober ist der IQB-Bildungstrend für die Neuntklässler erschienen. Der IQB-Bildungstrend wird beauftragt von der Kultusministerkonferenz, weil wir ja diesen Bildungsföderalismus haben. Und das gibt die Möglichkeit, die Leistungen der einzelnen Bundesländer zu vergleichen und sich auch zu fragen, was machen die, dass sie so positiv oder weniger positiv abschneiden. Beim IQB-Bildungstrend der Neuntklässler haben von 5 Standards, die erreicht werden können, Optimalstandard, Regelstandard plus, Regelstandard, also das, wo man sagen würde, das sollte erreicht werden, Mindeststandard und unter dem Mindeststandard in Deutschland insgesamt 32,5%, also ein Drittel, nur unter dem Mindeststandard erreicht. Das heißt, wir können davon ausgehen, diese Jugendlichen haben keine Chance zu einer qualifizierten Berufsausbildung, weil sie überhaupt keine Chance haben, die Berufsschule zu durchlaufen. Gut, bei Einzelnen, es tut sich immer noch manchmal was, aber grundsätzlich haben wir zu dem Zeitpunkt ein Drittel der Jugendlichen verloren und wir können einfach sagen, das sind die Fachkräfte, die uns fehlen. Denn das Ganze zieht sich seit, die Älteren hier, die wissen das noch, seit PISA, dem berühmten PISA-Schock 2001, bis in die Gegenwart und ist immer schlimmer geworden. Beim PISA-Schock waren es 21% der Neuntklässler. Das heißt, wir haben seit 2001 in jedem Jahr 21% plus immer mehr eines Jahrgangs verloren für qualifizierte Berufe. Das müssen wir einfach so sagen. Das sind inzwischen über 20 Jahre und es geht immer so weiter. Und ich denke, wenn wir uns ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet, dann ist es wirklich dramatisch. Das Problem ist nur eben, dass es nicht so dramatisch ist wie das, was in Israel gerade passiert oder wie der Ukraine-Krieg und dass es deshalb sehr, sehr schwierig ist, die Mittel aufzubringen dafür, was zu ändern, denn da braucht man viel. So, jetzt komme ich aber zu den positiven Geschichten und das ist Hamburg. Also warum ist Hamburg plötzlich auf Platz 3 gelandet? Hamburg hat schon ganz früh, seit vielen Jahren, auf Sprachförderung gesetzt. Das, wenn Sie mir zustimmen, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und um lesen zu lernen, also so lesen zu lernen, dass man schnell genug wird, um einen Text zu verstehen. Da ist die Sprachkompetenz ja unglaublich, unglaublich wichtig. In Hamburg fängt das bei uns an mit dem Projekt Buchstart 1. Das trägt die Stadt zusammen mit großen Hamburger Stiftungen, also nicht nur die Stadt. Bei Buchstart 1 bekommt jedes Hamburger Kind, das sind ungefähr 22.000 im Jahr, bei der Vorsorgeuntersuchung, bei der einjährigen Vorsorgeuntersuchung, das ist die U6, eine Tasche, die kriegt in dem Alter noch die Mama. Da sind zwei Pappbilderbücher drin und eine Broschüre für die Eltern, warum man schon mit so kleinen Kindern Bilderbücher gucken kann, wie man das machen soll. Da geht es um all diese Dinge wie nicht sagen, sitz mal still, sondern wenn das Kind gerne in die Seite beißen will, dann darf es auch in die Seite beißen. Und wenn es eine Seite 10-mal angucken will, dann darf es die auch 10-mal angucken und so. Also das alles wird den Eltern vermittelt und das gibt es auch in fast allen in Hamburg vertretenen Sprachen, wahrscheinlich nicht in den 28, die Sie an der Kita haben. Also das bekommen alle Eltern. Der nächste Schritt ist die 4,5-jährigen Vorstellung an der zuständigen Grundschule. Das wissen Sie, wenn die Kinder bei uns 4,5 Jahre sind, im Herbst vor dem Schuljahr, wenn sie im übernächsten Schuljahr in die Schule kommen, dann müssen sie sich an der für sie zuständigen Grundschule vorstellen. Da wird ermittelt, wie gut ihr Sprachstand ist. Und wenn man feststellt, der wird kaum ausreichen, damit das Kind dann die Schule bewältigt, vor allen Dingen auch wieder das Thema Lesen, dann ist Hamburg das einzige Bundesland, in dem es verpflichtend ist, dass die Kinder eine Vorschulklasse besuchen. Es geht zur Not auch eine qualifizierte Kita. Aber im Großen und Ganzen sind Vorschulklassen angedacht. Manche Kinder bekommen zusätzlich noch Logopädie. Und bei dieser 4,5-jährigen Vorstellung, jetzt würde ich 3 Hände brauchen, bekommen die Kinder diesen kleinen Rucksack, Buchstab 4,5. Darin ist jetzt das Hamburger Geschichtenbuch. Bekommen wieder alle 22.000 Hamburger Kinder in dem Alter. Das Hamburger Geschichtenbuch ist extra zusammengestellt worden, um Sprachförderung zu betreiben. Und ich gebe es Ihnen jetzt mal rum. Gehen Sie freundlich damit um. Es ist das einzige Exemplar, das ich habe. Darin sind Geschichten über 6 Hamburger Kinder, wieder divers, alle möglichen Hintergründe. Darin sind Wimmelbilder, darin sind auch andere Geschichten, alles, was Anlass sein kann, zu sprechen. Und die Themen sind die, die so im Verlauf eines Jahres und vor allen Dingen für diese Altersgruppe relevant sind. Also die Jahreszeiten, die Feste und ja, also Sie werden es sehen, wenn Sie es durchblättern. Also es ist speziell dafür entwickelt worden und die VorschullehrerInnen und die ErzieherInnen bekommen eine Qualifizierung zur Arbeit mit diesem Buch und noch zu anderen Dingen der Sprachförderung. Sodass also nicht nur die Kinder, deren Eltern das mit ihnen angucken, das ist ja auch schön, sondern gerade auch die anderen davon profitieren. Und es gibt inzwischen zu Buchstab 4,5 einen digitalen Literacy-Kurs. Den können Sie sich alle ansehen, der kostet nichts. Der Buchstab-online.de, das kann man sich vielleicht merken. Buchstab-online.de, da geht es darum, wie man mit Kindern zu diesem Thema arbeiten kann. Das ist das, was vor der Schule passiert. Und das ist ja schon eine ganze Menge und es ist vor allen Dingen sehr viel mehr als in den allermeisten anderen Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern wird jetzt Buchstab 4,5 übernehmen. Die machen jetzt eine Pilotphase im nächsten Schuljahr. In Bayern gibt es einzelne Städte und auch Frau Prien hat sich sehr interessiert gezeigt. Es ist immer die Kostenfrage. Es ist immer die Kostenfrage. Ja. So, das ist das, was vor der Schule passiert. In der Grundschule arbeitet Hamburg seit einigen Jahren auch mit einem Konzept, das sich sehr bewährt hat. Und zwar ist das das Hamburger Leseband. Haben Sie vielleicht schon mal gehört oder auch nicht? Egal, können Sie sich ganz leicht googeln, Hamburger Leseband oder BIS Hamburg. BIS mit Großbuchstaben, nur das I ist klein, Bildung in Sprache und Schrift. Da geht es darum, dass von Klasse 2 bis 4 an mindestens 3 Schulvormittagen in der ersten Stunde 20 Minuten gelesen wird, mit verschiedenen Methoden. Da gibt es auch dann für die betreffenden LehrerInnen Qualifikationen, also dass sie die Methoden kennenlernen und so. Und das betrifft ja auch Mathelehrer oder Sportlehrer oder wen auch immer. Die 20 Minuten sind dran. Vor 5 Jahren, also im Jahr der Hamburger Erklärung, war das gerade ein Testprojekt an 5 Schulen. Inzwischen läuft es an 70 Schulen und im nächsten Schulhalbjahr wird es verpflichtend sein. Also diese 70 Schulen haben das freiwillig gemacht. Ich habe damals mit Herrn Rabe gesprochen und habe gesagt, warum freiwillig? Wenn wir doch sehen, dass es so viel bringt und es bringt viel. Also googeln Sie sich ruhig mal das kleine Video dazu. Warum wird es dann nicht verpflichtend gemacht? Oder hat Herr Rabe gesagt, Sie waren doch mal Lehrerin. Sie wissen doch, wie die Lehrer reagieren, wenn man ihnen von der Behörde etwas aufzwingen will. Inzwischen machen es also 70 freiwillig und 60 weitere müssen es jetzt vom nächsten Schulhalbjahr machen. Da ist nichts mehr mit Freiwilligkeit. Sodass in Hamburg alle KESS 1 bis KESS 3 Schulen das Hamburger Leseband durchführen werden. Die KESS-Faktoren sagen was aus über die soziale Zusammensetzung des Schulumfelds. KESS 1 ist die schwierigste Zusammensetzung. KESS 6 ist Blankenese oder so. Vielleicht gibt es in Blankenese auch schwierige Zusammensetzung, weiß ich nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. KESS 1 bis KESS 3, diese Schulen müssen das vom nächsten Schulhalbjahr an machen. Und das Wichtige daran ist eigentlich, wir haben gesehen, bei der vorletzten IGLU-Studie, wo in Deutschland ja auch 19% der Viertklässler schon nicht lesen konnten, und wir im Vergleich mit den anderen OECD-Ländern, IGLU macht immer OECD, das sind nicht die Bundesländer, das sind die 53 OECD-Länder. Und da hat Deutschland ganz schlecht abgeschnitten. Und man hat gesehen, dass in Deutschland die durchschnittliche Lesezeit pro Woche und auch insgesamt nur halb so hoch ist wie im Durchschnitt der OECD-Länder. Das heißt, bei uns wird nur halb so viel geübt. Und Lesen ist wie Klavierspielen oder wie Fußballspielen oder wie, keine Ahnung. Das lernt man nur durch Training, Training, Training. Und das Training beim Lesen ist Lesen. So. Und das ist das, was dieses BIS-Projekt uns bringt. Was ich ganz toll finde, ist, durch den Föderalismus entscheiden ja alle Bundesländer, was sie machen wollen. Inzwischen klopfen viele bei der Hamburger Schulbehörde an und sagen, wie habt ihr das gemacht, dass ihr auf Platz 3 gekommen seid? Und dann ist Hamburg ganz stolz und ich finde, das können wir auch sein. Und aber die Bundesländer entscheiden natürlich selbst und das ist ein großes Problem. Wir haben inzwischen aber die ständige wissenschaftliche Kommission, die die Kultusministerkonferenz berät zu Bildungsfragen. Und der letzte Bericht aus dem letzten Herbst, der hat gesagt, was wir jetzt brauchen, ist die Förderung der basalen Fähigkeiten. Das heißt Lesen, Schreiben, Rechnen. Und alles andere können wir erstmal, kommt dann hinterher. Weil wenn die Kinder lesen, schreiben und rechnen können, dann können sie das andere auch viel besser begreifen. Und das haben die super belegt und super hergeleitet und übrigens auch mit einbezogen den Sektor vor der Einschulung. Weil sie sagen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. So, also die, das ist schon sehr klug. Und wenn sich die Bundesländer jetzt daran orientieren, dann kann es tatsächlich sein, dass was passiert. So, wenn jetzt in Hamburg alles so toll ist, dann ist ja die Frage, warum brauchen Sie überhaupt noch Lesezeiten? Es ist ja eben leider nicht so, dass in Hamburg alle Kinder lesen lernen. Sie haben die Zahlen eben gesehen. Es gibt Kinder, für die es schwieriger ist. Wir haben viele Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist und die deshalb mehr Schwierigkeiten mit dem Lesen lernen haben. Wir haben die vielen Kinder, die sozusagen immer als Seiteneinsteiger nach Hamburg kommen, durch Flucht, die müssen wir auch irgendwie erreichen. Wir haben auch viele deutsche Kinder, denen es eben offenbar so schwer fällt, dass selbst mit dem Hamburger Leseband das nicht ausreicht. Also für die alle würde ich mir tatsächlich ganz viel Unterstützung wünschen. Außerdem wünsche ich mir ja immer noch, dass mehr Kinder dazu kommen, Bücher zu lesen. Also es gibt inzwischen häufig die Frage, warum sollen sie denn Bücher lesen? So, das ist doch, gibt ja, ich weiß es ja selbst, also gibt ja viele Alternativen inzwischen, die durchaus reizvoll sind. Und für Kinder und Jugendliche gibt es ja noch viel mehr. Also ich habe zum Beispiel keine Lust, ständig mich irgendwie durch YouTube zu klicken, aber das ist das meistgenutzte Medium im Kinder- und Jugendalter, YouTube. Bücher können aber eine ganze Menge, was die anderen Medien nicht können. Ihnen ist klar, Rechtschreibung wird verbessert, können wir einfach davon ausgehen. Fantasie wird gesteigert. Viele Menschen denken, Fantasie haben Kinder sowieso und warum sollen sie, warum ist Fantasie wichtig? Ich denke, wir brauchen für alles, was wir neu entwickeln wollen, Fantasie. Wir müssen uns vorstellen können, wie es sein wird, wenn wir dies tun oder wenn wir das tun. Wenn die Politiker mehr Fantasie gehabt hätten, wären wir vielleicht nicht so geradlinig auf die Klimakatastrophe zugesteuert. Leider hatten sie nicht so viel Fantasie. Außerdem macht Lesen nachweislich schlauer. Das ist die einfachste Art, das zu formulieren. Es werden immer mehr Synapsen verknüpft, weil Lesen eine so unglaublich schwierige Tätigkeit ist. Deshalb haben wir ja auch so viele Kinder, die es nicht schaffen. Aber wenn sie es erstmal können und wenn sie es dann tun und wenn sie es im großen Umfang tun, dann werden sie, und auch das ist nachgewiesen, Kinder, die anfangen, Bücher zu lesen, werden plötzlich auch in allen möglichen anderen Fächern besser, nicht nur in Deutsch. Außerdem steigert Lesen die Empathie. Auch gibt es wieder internationale Untersuchungen. Warum? Wir kennen sonst nur unseren eigenen Kopf von innen. Meinen kennen Sie nicht. Sie haben keine Ahnung, was ich jetzt denke oder fühle. Das schließen Sie, das schlussfolgern Sie aus Mimik und Gestik und Tonfall und so. Und da sind wir auch gut drin, wir Menschen. Aber was tatsächlich in mir vorgeht, wissen Sie nicht. Und ich weiß nicht, was in Ihren Köpfen vorgeht. Wir kennen immer nur unseren Kopf von innen. Beim Lesen lesen wir ständig darüber, was Menschen denken und wie sie sich fühlen, wenn dies oder das passiert. Das heißt, wir bekommen einen ganz, ganz anderen Einblick in das Denken und Fühlen von Menschen. Und das kann sehr, sehr helfen. Und Empathie ist ja nicht nur Mitgefühl oder so. Wir reduzieren es ja manchmal darauf. Das alleine wäre schon viel. Aber Empathie hilft ja auch, wenn ich ein Gespräch mit meinem Chef über eine Gehaltserhöhung führen will. Zum Beispiel. Kann ja auch hilfreich sein. Genau, also das sind die wesentlichen Konsequenzen. Und als letztes ist es so, dass Lesen tatsächlich immer wirkt wie eine kleine, zugegeben in vielen Fällen nicht sehr tiefgehende, Psychotherapie. Weil wir ja hier immer nur Buchstaben vor uns haben, wenn wir lesen. Nichts anderes, nichts. Und trotzdem werden wir traurig. Und trotzdem müssen wir lachen. Warum ist das so? Und plötzlich, und trotzdem fühlen wir uns wie die Figuren in der Geschichte. Das ist so, weil in Nanosekunden wir zwischen den, wenn wir schnell genug lesen können, sonst nicht, zwischen dem Text und unserem eigenen Gedächtnisinhalt hin und her springen. Das heißt, wir beleben ein Buch mit unseren eigenen Erfahrungen. Das Buch ist nie nur das Buch des Autors oder der Autorin. Also jeder von Ihnen und jede von Ihnen, wenn Sie dasselbe Buch lesen, hat hinterher ein anderes Buch gelesen. Weil jede und jeder das mit den eigenen Gefühlen und eigenen Erfahrungen konkretisiert hat. So. Und das bedeutet, wir tun dabei im Grunde so etwas Ähnliches wie in der Therapie. Wir setzen uns mit unseren eigenen Gedächtnisgefühlsinhalten auseinander. Und ich denke, das sind so viele Argumente für das Lesen von Büchern, dass ich mir immer noch wünschen würde, dass möglichst viele Kinder dahin kommen. Also über Spaß können wir auch reden und über Trost können wir auch reden, alles gut. Aber ich denke, es ist insgesamt eben sehr, sehr viel. Und wenn Sie dazu beitragen können, dass Kinder Spaß an Büchern finden, was heute viel schwieriger ist als früher, viel, viel schwieriger, dann glaube ich, ist das eine ganz großartige Geschichte für das einzelne Kind, aber eben auch für die Gesellschaft insgesamt.
Ja, vielen Dank für Ihre Gedanken und Beobachtungen und Einordnungen. Da können wir jetzt an ganz vielen Stellen anknüpfen. Mir fällt gleich der letzte Punkt, den Sie genannt haben, auf. Es ist heute so viel schwieriger geworden. Was ist der Grund, warum es heute so viel schwieriger geworden ist?
Wenn wir zurückdenken in unsere eigene Kindheit, jetzt nehme ich mal Menschen, die so alt sind wie ich. Wenn wir was anderes haben wollten als unser eigenes Leben, dann mussten wir lesen. Also zu Anfang gab es noch nicht mal Fernsehen, einmal die Woche gab es Kinderfunk. Wenn wir abtauchen wollten in andere Welten, dann mussten wir lesen können. Das heißt, die Motivation war unglaublich viel höher. Selbst Kinder, denen immer vorgelesen wird, schon vor der Schule, auch noch in der Grundschulzeit, werden deshalb nicht unbedingt zu Lesern und Leserinnen, weil es ja unendlich viele Alternativangebote gibt, die in der Regel auch leichter zugänglich sind. Und mit denen fangen die meisten Eltern schon sehr früh an. Ich mache ganz viele Lesereisen und andere Vortragsreisen, was auch immer, quer durch Deutschland. Und dann sitze ich im ICE und der ist manchmal 300 Meter lang. Und dann gönne ich mir manchmal, einmal ganz durchzugehen und wieder zurück. Und da sind viele Kinder. Und egal wie alt sie sind, sie haben eigentlich alle ein Tablet in der Hand. Und das heißt, schon ganz, ganz früh lernen Sie diese anderen Möglichkeiten kennen. Das werden Sie wahrscheinlich bestätigen. Und wenn dann das schwierige Lesen kommt, dann muss man eben erstmal wirklich eine Hürde überwinden. Also Kinderärzte fordern ja zum Teil, oder haben jetzt gerade wieder gefordert, vor drei Jahren Kindern keine digitalen Geräte in die Hand zu geben. Aber das wird sich ja nicht durchsetzen. Wir werden wieder einige Eltern haben, die das tun. Das sind dann die, die aber ohnehin schon vorlesen und alles tun, um ihr Kind zu fördern. Der allergrößte Teil wird weiter damit umgehen. Und ich glaube eben diese vielen Alternativen, YouTube habe ich schon genannt, Social Media, das hat ja eine ganz, ganz große emotionale Kraft. Also ich bin vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, habe ich damals noch bei Facebook, das ist ja inzwischen das Portal für alte Leute, da gibt es ja praktisch niemanden mehr, der unter 50 ist. Und Instagram ist inzwischen auch nichts mehr für Jugendliche, die sind bei TikTok. So, aber ich habe dann mit Facebook angefangen, weil ich gedacht habe, ich muss wissen, warum die das alle machen. Was ist daran so toll? Und natürlich merkt man es ganz schnell. Es ist diese Rückmeldung, die man bekommt. Und man versucht immer mehr Likes zu kriegen und Kommentare und so. Und wenn man das mal nicht kriegt, dann fragt man sich, warum gab es jetzt keine Likes? So, was habe ich falsch gemacht? Also das hat auch ganz, ganz viel, denke ich, mit dem Selbstbild von Jugendlichen nachher zu tun. Und das ist auch das Heikle daran. Aber deshalb ist es eben auch emotional hoch besetzt. Und das sollen wir durch Bücher erstmal erreichen.
Ja, Sie sagten, Sie wünschen sich mehr Unterstützung für die Kinder, die eben hier noch unter die 17,7% fallen. Haben Sie da noch weitere Vorschläge, wie die Unterstützung aussehen könnte, außer die Tablets beiseite zu lesen, vorzulesen? Aber was ist mit Kindern, deren Eltern eben nicht die Möglichkeiten haben, eben genau das zu tun? Also was ist da der Ansatz? Was würden Sie empfehlen?
Also ich bin der Überzeugung, Lesen lernen, Kindern das Lesen lernen zu vermitteln, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das heißt, es ist eine staatliche Aufgabe. Wir können nicht immer darauf setzen, dass Eltern das tun. Viele Eltern können das nicht. Und genau, es gibt immer mehr Eltern, die, genau, wenn Sie sich angucken, die alten IGLU-Zahlen, die alten PISA-Zahlen, die sind ja auch irgendwann mal erwachsen geworden und haben jetzt Kinder. Es wäre schön, wenn die Eltern sich in dem Maß kümmern würden, aber sie werden es nicht tun und viele werden es nicht tun, weil sie es nicht können. Kommen auch aus Kulturen zum Beispiel, in denen Kinderbücher überhaupt nicht bekannt sind. Das ist auch keine gibt, genau. Und das heißt, die empfinden das zum Teil auch als Zeitvergeudung. Da könnte ich Ihnen jetzt auch wieder Dinge erzählen, tue ich aber mal nicht. Und deshalb ist es eben eine Aufgabe, die der Staat übernehmen muss. Wir brauchen als Gesellschaft Menschen, die lesen können, und dann müssen wir das bitte auch finanzieren. Aber wenn wir das mal durchrechnen, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Also wir brauchen besser ausgestattete Kitas mit mehr Erziehern und Erzieherinnen, mehr Qualifizierung für Erzieher und Erzieherinnen. Wir brauchen mehr Grundschullehrkräfte, also das heißt mehr Studienplätze. Das geht endlos so weiter, wenn wir da anfangen nachzudenken. Und das muss alles finanziert werden. Und Sie wissen, also Kitas sind kommunale Aufgabe, Schule sind Aufgabe des Landes. Wir wissen doch alle, dass die Länder und die Kommunen im Augenblick ohnehin sagen, sie haben keine Möglichkeit, zum Beispiel die Aufnahme von weiteren Geflüchteten zu stemmen. Denen fehlen ohnehin die Mittel. Wie sollen die denn diese Bereiche noch ausweiten? Und das heißt, ich denke, wir brauchen die Unterstützung des Bundes, der ja auch schon mal einen Digitalpakt, der offenbar nicht so super gelungen ist, aber okay, einen Digitalpakt verabschiedet hat und das Gute-Kita-Gesetz. Das sind Methoden, um den Föderalismus auszutricksen. Da darf der Bund dann finanzieren und die Länder können bestimmte Gelder abrufen und mit denen arbeiten. Und sowas, denke ich, würden wir auch für die basale Bildung brauchen, meinetwegen vor allen Dingen fürs Lesen, aber ich denke fürs Rechnen auch, also für diesen ganzen basalen Bereich. Und auch da sehe ich die Chancen im Augenblick schlecht. Also weil auch der Bund, er hat ja gelernt, er kann Sondervermögen aufnehmen, was nichts anderes heißt, als Schulden zu machen. Und die Schuldenbremse soll nicht aufgehoben werden. Da sehe ich das auch nicht wirklich. Und die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, ist, dass die Wirtschaft sich stark macht. In dem Augenblick, in dem da begriffen wird, dass die fehlenden Fachkräfte was zu tun haben mit dem Scheitern der Bildung schon im Grundschulbereich, wird sich vielleicht auch die Wirtschaft stark machen dafür, dass da mehr Mittel ausgewiesen werden. Und der Lobbyismus im Bundestag, wissen Sie ja, ist aberwitzig. Nur geht es da bisher nicht um Bildung. Aber das könnte ja vielleicht passieren.
Frau Bury, Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Das Lesen und Ich, in dem Sie beschreiben Ihre ganz persönliche Leseerfahrung und Ihren Weg zum Lesen und die Begeisterung zum Lesen. Möchten Sie daraus noch kurz uns etwas zitieren oder eine wichtige Botschaft heraus sagen?
Das ist im Grunde, indem es darum geht, wie das Lesen mein Leben bestimmt hat. Und wäre ich nicht so eine leidenschaftliche Leserin gewesen, schon als Kind und dann immer weiter, ich säße heute nicht hier. Ich komme aus einer Familie, meine Eltern hatten beide sowieso nicht studiert, aber auch keinen höheren Schulabschluss. Und zu der Zeit, als ich ins Gymnasium ging, waren das 6% eines Jahrgangs. Also aus meiner Grundschulklasse waren wir 4, die Aufnahmeprüfung gemacht und auch alle geschafft haben. Aber die anderen 3 hatten natürlich Akademikereltern. So, und bei mir hat das Lesen und die Begeisterung für die Bücher, das, denke ich, hat mir diese Türen geöffnet. Und deshalb wünsche ich das auch anderen Kindern, was das Lesen von Büchern bewirkt, habe ich ja versucht eben zu vermitteln. Sie haben es eben nochmal gesagt, mit der Fantasie, Sprache wird gefördert, Intelligenz wird gefördert, Empathie wird gefördert und so weiter und so weiter. So, und das habe ich versucht in diesem Buch darzustellen, um sozusagen zu vermitteln, dass wir hier nicht von einer Sache sprechen, die gerne aussterben darf, weil es so viele Alternativen gibt. Das ist eigentlich. Und leider, das Buch, ich bin vor 3,5 Jahren, im März bin ich 70 geworden. Und das war eigentlich das Geschenk meines Verlags an mich, weil ein Verlag daran nicht viel verdient. Also es ist so groß wie eine Tafel Schokolade und kostet auch nicht viel mehr als so eine Designer-Tafel Schokolade. Das war, ja. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass die mir das ermöglicht haben. Aber 3 Tage vor meinem 70. Geburtstag begann der erste Lockdown und Sie wissen, was das bedeutet. Das heißt, monatelang war das einzige Buch, das man kaufen konnte, der Oktopus von Dirk Rossmann in den Rossmann-Filialen. Oder man kaufte online, aber da stießen die Leute ja nicht auf Bücher. Das heißt, mein Wunsch, dass das massenhaft sich verbreitet und alle sagen, ja, lesen, das ist... Der hat sich leider nicht erfüllt. Auch daran ist die Pandemie wieder schuld.
Wenn wir auf die Bücher gucken, gibt es neue Anforderungen an Bücher, um für Kinder interessant zu sein? Also Sie bekommen ja wahrscheinlich eine unmittelbare Rückmeldung, welche Bücher besser gehen, schlechter gehen sozusagen. Also ist es das Figurenrepertoire, ist es die Handlung? Was ist Ihre Erfahrung, ein verändertes Erwartungshaltung der Kinder, dass Bücher auch wirklich gelesen werden?
Also es gibt ja sehr unterschiedliche Kinder mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Und ich denke, für viele Kinder, also für die Kinder, die auch von der Familie her die Unterstützung haben, denen immer vorgelesen worden ist, deren Eltern selbst lesen und so weiter, für die können wir weiterhin Bücher anbieten, wie wir sie immer angeboten haben. Aber es gibt so viele Kinder, die diesen Hintergrund nicht haben. Und für die brauchen wir eigentlich, und da gibt es ja dann auch immer spezielle Bücher, für die brauchen wir eigentlich einfacher strukturierte Texte mit nicht zu viel psychologischen Überlegungen, mit relativ kleinen Handlungsschritten. Und meine Erfahrung ist, bei Lesungen, ich komme ja in ganz unterschiedliche Grundschulen und ich mache das immer noch gerne. Und bei Lesungen in Grundschulen in benachteiligten Stadtteilen, da merken sie, die Kinder versuchen immer, sich gut zu benehmen. Und gut benehmen ist stillsitzen erstmal und zuhören. Aber sie sehen bei vielen, wie die Augen wandern, die sind längst nicht mehr bei ihnen. Und das hat vielfach damit zu tun, dass sie auch eine einfache Handlungsdramaturgie gar nicht verstehen. Und das ist das, was Spannung auslöst. Also andere Kinder merken vielleicht, wenn auf Seite 3 gesagt wird, ein Mann mit finsterem Blick was weiß ich, kam, dann wissen die schon, finsterer Blick, das bestimmt ein Böser. So. Und die warten jetzt die ganze Zeit darauf, unbewusst. Wann stellt sich nur raus, ob der wirklich ein Böser ist? Also so funktioniert ja Spannungsaufbau. Kinder, die damit keine Erfahrung haben, die empfinden noch diese Spannung nicht. Okay, da war ein Mann mit einem finsteren Blick, so what? Und da die viele von denen ja auch, das wird sie jetzt überraschen, gar keine Kinderfilme mehr gucken, die sowas vermitteln würden. Also ein kleines bisschen anspruchsvollere Kinderfilme dürfen auch gerne animiert sein. Die vermitteln ja auch immer eine Handlungsdramaturgie. Aber viele Kinder gucken ja gar nicht mehr auf diese Weise fern. So, und das heißt, auch darüber lernen sie das nicht kennen. Also für die brauchen wir einfachere Bücher, höheren Spannungsgrad, schnellere Handlungsschritte, viel Komik, also eine Art von Komik, bei der wir vielleicht nicht lachen müssten, aber die Kinder müssen lachen. Und schnelle Erfolgserlebnisse beim Lesen. Und das bedeutet eben auch relativ kurze Texte. Es gibt diese sogenannten Erstlesebücher. Das wissen viele von Ihnen, die einen Umfang von als Buch, sagen wir mal, 60 Seiten haben, sodass die Kinder hinterher total stolz sind. Kenne ich bei Lesungen immer kommen, die sagen sie, ich hab das ganze Buch gelesen. So. Und dann sage ich, meine Güte, und wie lange hast du gebraucht? Nur eine Woche. Unglaublich. So, das hat aber vielleicht 12 Normseiten, also 12 DIN A4 Seiten Text, die sich auf 60 Seiten mit vielen Bildern und Riesenschrift und viel Durchschuss verteilen. Und solche Bücher sind natürlich immer, immer wichtiger. Nur die Kinder, die sie am dringendsten brauchen würden, die kriegen sie ja auch in den seltensten Fällen von ihren Eltern gekauft oder vermittelt. Und dazu sei noch mal was, es gibt in Wilhelmsburg, Sie kennen das bestimmt, das Projekt Preuschow-Preis. Das ist genial. Das ist der einzige Preis in Deutschland für ein Erstlesebuch. Sonst geht es bei Preisen ja immer um Anspruch in dieser oder jener Form. Das ist ein Preis für Erstlesebücher. Und zwar zuerst wählt eine Jury von Erwachsenen mit unterschiedlichem Hintergrund, aber alle irgendwie qualifiziert, wählt Erstlesebücher aus, die für die Wilhelmsburger Kinder interessant sein könnten. Und dann lesen die Kinder diese Bücher und entscheiden. Das heißt, da stellt man dann immer wieder fest, ich bin ja manchmal überrascht, aber das ist ja dann auch gut so. Also da stellt man dann auch fest, was diesen Kindern Spaß gemacht hat, so an Büchern. Und mit diesen Erstlesebüchern, die den Preuschow-Preis gekriegt haben, kann man wahrscheinlich auch in Gegenden, in denen Kinder nicht schon die Lesefreude mitbringen, vielleicht was erreichen. Ich habe ihn noch nie gekriegt. Aber es kriegt ihn jetzt in diesem Jahr ein Kollege von mir, der heißt Rüdiger Bertram und er hat immer völlig schräge Ideen und das finden die Kinder toll. Ja, ich habe natürlich Probleme mit dem Gegeneinander ausspielen. Also ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Darum darf es auch nicht gehen. Und ich sehe auch mit einer gewissen Sorge, dass der gesamte, nennen wir es jetzt kulturelle Bereich, an der Schule ausgedünnt wird. Gar nicht so sehr in der Grundschule, sondern auch später, weil die Leistungsanforderungen so gestiegen sind, dass man das nicht mehr unterbringen kann. Wir hatten ja mal dieses Projekt Kinder zum Olymp. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Da war ich in der Jury. Das war so ein deutschlandweites Projekt, wo Jugendliche in der Schule Theaterstücke geschrieben und inszeniert haben, gemalt haben, Filme gemacht haben, Bücher geschrieben haben, was auch immer. Das war ganz, ganz großartig. Und da haben wir im Verlauf der Zeit schon gesehen, wie es immer weniger Einreichungen gab. Und die Begründung war eben, wann sollen wir das denn noch machen? So. Aber ich denke auch, woran man sich als Kind oder woran man sich als Erwachsener noch erinnert. Sie haben das im Zusammenhang mit diesen Geschichtenheften gesagt. aus der eigenen Schulzeit. Das sind ja oft gerade diese Dinge. Also ich kann mich nicht mehr an viel aus meinem Biologieunterricht erinnern. So. Aber solche Dinge, die sind es, die bleiben hängen ein Leben lang. So. Aber wie gesagt, gegeneinander ausspielen finde ich hochkompliziert. Wir sind viele Jahre und ich glaube, da können sich viele von uns vielleicht, ne, von Ihnen nicht, aber ich kann mir den Vorwurf auch machen. Wir haben gedacht, lesen lernen wir über Motivation. Und wir wissen heute, dass das nur ein kleiner Baustein ist. Wir haben gesagt, lesen soll doch Spaß machen. Wir können ja nicht sowas machen wie in unserer Grundschulzeit, chorisches Lesen. Die ganze Klasse liest zusammen, das ist doch im Mittelalter, schaffen wir ab. So. Und da haben wir vieles von dem abgeschafft, was eben Lesetraining ist und was den Kindern hilft, lesen zu lernen. Mit der allerbesten Absicht. Also wir wollten, dass sie Lesen als freudvoll erleben, aber damit haben viele gar nicht erst den Stand erreicht, dass sie freudvoll lesen konnten. Also gucken Sie sich ganz oben im Ranking, stehen ja immer diese asiatischen Länder, bei denen auch die Jugendselbstmorde am höchsten sind.
Ach so.
Ja, ja, also da wird zum Teil natürlich auch mit sehr viel, ja, genau. Und da muss man eben die Balance finden zwischen ausreichendem Training so und gleichzeitig Lebensfreude noch zulassen. So. Weshalb das Lesen lernen so schwierig ist, das hängt damit zusammen, dass die Natur uns dafür nicht gemacht hat. Also jedes Kind, auch wenn man es ihm nicht beibringt, wird laufen lernen. Jedes Kind, selbst wenn man ihm Sprachvorbilder entzieht, wird in irgendeiner Form sprechen lernen. Sie kennen diese furchtbaren Experimente aus dem Mittelalter. Genau. Also dafür hat unser Gehirn Bereiche. So. Aber in der Zeit, in der sich der Mensch so wie er heute ist, also mit unserem Gehirn entwickelt hat, da musste man noch nicht lesen können, weil Lesen und Schreiben so vor 4.000, 5.000 Jahren in unterschiedlichen Regionen auf unterschiedliche Weise entstanden ist. Die ersten Menschen mussten nicht lesen können und deshalb bietet unser Gehirn bis heute dafür nichts an. Und das heißt, jeder von uns findet seinen eigenen Weg zum Lesen. Die meisten von uns benutzen den Bereich für Spurenlesen, das mussten wir damals können, so, also den haben wir. Und dann verknüpfen wir das alles miteinander. Aber jeder von uns hat da einen anderen Weg gefunden. Und weil wir mit dem Lesen über das rausgehen, was die Natur für uns vorgesehen hat. Das muss man einfach ganz klar, aber machen wir mit dem Fliegen ja auch. Also Menschen sind ja merkwürdige Geschöpfe. Darum fällt es uns so unglaublich schwer, das Lesen zu lernen. Diese 32,5%, das muss man ganz klar sagen, für die wird es sehr, sehr schwer sein, noch lesen zu lernen. Es gibt die sogenannte Alpha-Dekade, ich weiß gar nicht mehr, wann die angefangen hat. Da geht es um Alphabetisierung von Erwachsenen. Aber das ist ja ein unglaublich schwieriger Prozess und das müssen die Menschen auch wollen. Und ich denke, zu akzeptieren, ich kann das nicht, dazu gehört auch was. Ich kann das nicht, obwohl man es braucht, obwohl es wichtig ist. Sie wissen, dass sie es nicht können, aber sie müssen dieses Wissen, sie müssen das abwerten, so, um damit leben zu können. Und deshalb gibt es nicht so viele Menschen, die die Angebote annehmen. Dass, wie man sie noch zum Bücherlesen kriegen kann, das ist ja eine ganz schwierige Frage. Also es wären natürlich nicht diese 32,5%, sondern das wären die anderen. Ich habe ja immer die Hoffnung, oder wir wissen auch, einige von denen lesen, so. Das hat sich übrigens gar nicht so wahnsinnig verschoben gegenüber früher. Also es gibt so eine Gruppe von Heftiglesern, die ganz viel lesen. Die werden mehr im Augenblick. Das ist sehr spannend zu beobachten. Das hat auch mit digitalen Medien zu tun, weil Lesen nicht mehr so eine einsame Geschichte ist, sondern sie haben zumindest die Begriffe schon gehört. Also Buchblogger zum Beispiel und Bloggerinnen, die ihre eigenen Leseerfahrungen bloggen und andere, die darauf reagieren. Da findet eine Vernetzung statt. BookTokker, die bei TikTok ihre Bücher vorstellen. So, und ich habe erlebt auf den Buchmessen früher, ich schreibe ja seit 40 Jahren jetzt inzwischen, das heißt, ich habe ja schon viele Buchmessen erlebt. Da hat mich immer so ein bisschen bekümmert gemacht, dass der Altersdurchschnitt irgendwie, ja, so. Und seit ungefähr 10 Jahren beobachte ich, dass immer mehr junge Menschen kommen. Und die drängen sich inzwischen auf den Buchmessen. Die interessieren sich allerdings nur in der Regel, also sicher gibt es auch andere, aber in der Regel nur für eine bestimmte Art von Büchern. Das ist Fantasy, Romantasy und Romance. Und das sollen sie aber, wenn sie das gerne lesen und damit das Leseerlebnis haben, um das es geht, nämlich einzutauchen in die Welt einer Geschichte und darin für einige Zeit zu leben, dann sollen das meinetwegen auch solche Bücher sein. Ich habe dann die Hoffnung, dass sie vielleicht auch mal was anderes lesen, aber so, da sehen wir also die Gruppe der Vielleser und der Intensivleser, von denen BuchhändlerInnen sagen, die kommen in die Buchhandlung und die kaufen dann auch schon mal 7 Bücher. Ich meine, die müssen dann auch das Geld haben, aber so, die nimmt zu. So, und dann sind da die, die lesen können, aber keine Lust haben. Ich kann mir vorstellen, dass man die zum Teil über Mangas kriegt. Also auch das erleben Sie auf Buchmessen. In Leipzig gibt es eben dieses Treffen der Manga-Begeisterten, die dann auch alle in ihren Kostümen kommen. Das ist total rührend, wenn sie da mit der Straßenbahn zur Messe fahren und umgeben sind von den merkwürdigsten Gestalten. Und die haben sich ihre Kostüme alle selbst, die kann man ja nicht kaufen. So. Und dazu mussten sie aber erst Fans einer bestimmten Manga-Serie werden, um dann eben, ja, und da, die vernetzen sich dann auch untereinander. Also deshalb denke ich, Mangas sind nicht wirklich meine Welt. Es gibt großartige Mangas, es gibt politische Mangas, die, da habe ich ein paar dann durchgearbeitet. Aber für mich ist das anstrengend, aber für viele Jugendliche nicht. So, das ist manchmal ein Zugang. Sonst über Sachtexte, wenn es Gebiete gibt, die sie sehr interessieren. Das kann manchmal auch funktionieren. Also ich meine nicht anspruchsvolle Sachbücher, sondern sowas wie Was ist was oder solche Geschichten. Aber es ist schwierig. Ab in der 9. Klasse noch, denke ich, da muss man auch ganz ehrlich sein, da sind die Chancen nur noch gering.
Das Librianer-Manifest zur Lesekompetenz hat gerade getitelt, die Zukunft unseres Lesens beeinflusst die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir werden alle zustimmen. Was wären Ihre Hauptforderungen, wenn Sie eine äußern dürften, um die Zukunft des Lesens zu sichern?
Das wurde ja da auch schon über Skandinavien gesagt. Das ist nicht nur mehr Personal, es wird auch besser qualifiziert. Also ich wünsche mir Geld, ehrlich gesagt. Weil wir wissen an so vielen Punkten, was passieren muss. Also in der Kita zum Beispiel. Wir wissen sicher noch nicht genug, das kann man alles immer noch weiter ausbauen. Aber alles, was wir wissen, bedeutet Kosten, Kosten, Kosten. Ich habe ja gesagt, Grundschule, gucken Sie sich doch an, wie viel der Menschen, die an Grundschulen unterrichten, inzwischen Quereinsteiger sind. Braucht man ein Studium, um Grundschullehrerin zu werden? Braucht man? Okay, ja, dann frage ich mich, warum in manchen Bundesländern mehr Quereinsteiger unterrichten als qualifizierte Lehrer und Lehrerinnen. Also das zeigt doch, da muss doch unglaublich viel passieren und das wird richtig, richtig teuer. Deshalb rede ich inzwischen immer von Geld. Was mit dem Geld gemacht werden kann, das wissen wir dann, wenn wir die Lehrer haben. Und die Deutschdidaktik zum Beispiel hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich weiterentwickelt. Wir kennen ganz andere Ansätze, um das Lesen zu vermitteln und so. Aber dann brauchen wir auch Fortbildung für die Lehrer und Lehrerinnen, die diese Ansätze noch nicht kennengelernt haben. Kostet wieder. Alles kostet. Und Bildung ist immer ganz hinten in der Schlange. Deshalb. Tut mir leid, klingt so materialistisch, aber.
Aber wir wollten es hier deutlich aussprechen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Beiträge, für Ihren Einsatz, für Ihr ganzes Schaffen und Ihre Unterstützung der Lesekompetenz. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.